Fall 48 aus der Koansammlung Eiserne Flöte. Eines Tages empfing Jizo einen von Hofukos Schülern als Gast und fragte ihn: Wie unterweist euch euer Lehrer in Buddhismus? Unser Lehrer heißt uns, die Augen schließen und nichts Böses sehen, die Ohren zuhalten und nichts Böses hören, das Denken einstellen und keinem bösen Gedanken Raum geben, erwiderte der Mönch. Ich verlange nicht, dass du die Augen schließt, sagte Jizo. Und trotzdem siehst du nichts. Ich verlange nicht, dass du die Ohren zuhältst, und dennoch hörst du nichts. Und ich verlange nicht, dass du das Denken aufgibst. Und doch entsteht kein Gedanke. Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, im alten China, und da spielt ja dieses Koan, wanderten ständig Mönche von einem Kloster zum anderen. Zum einen, weil sie sich von einem anderen Zen-Meister inspirieren lassen wollten, aber oft auch deswegen alleine, um Kontakt zwischen den Klöstern aufrechtzuerhalten. Es gab zwar eine kaiserliche Post, die durfte aber nur von Regierungsbeamten benutzt werden. Also, und hier ist es der Zen-Meister Jizo, der Besuch kriegt von einem Mönch aus dem Kloster von Hofuko. Hofuko ist vielleicht einigen von euch aus anderen Koans bekannt, also ein berühmter Zen-Meister. Von Jizo gibt es nicht so viele Informationen. Hier ist es aber so, dass Jizo eben Besuch bekommt von dem Schüler von Hofuko. Und wenn man dann so miteinander plaudert, dann kommt dann irgendwann die Frage, ganz natürlich: Wie macht das denn mein Kollege Hofuko? Benutzt er andere Lehrmethoden als ich? Und der Schüler antwortet: Unser Lehrer heißt uns, die Augen schließen und nichts Böses sehen, die Ohren zuhalten und nichts Böses hören und das Denken einstellen und keinem bösen Gedanken Raum geben. Was haltet ihr von solchen Anweisungen? Also ich denke dabei zuerst an unseren Essensspruch, den ihr vielleicht manche von euch gar nicht auf Deutsch kennen. Deswegen erstmal auf Japanisch, der lautet dann: Nikoi dan, Nisai aku, Nikoi shu, Isai sen und so weiter. Rezitiert er jedes Mal beim Essen. Und das heißt dann auf Deutsch: Beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Und beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun und so weiter. Unser Zen-Stammvater Huineng, auf den sich alle Zen-Richtungen berufen, der dagegen sagt: Denke weder gut noch böse. In diesem Augenblick, wo ist dein wahres Selbst? Das passt natürlich überhaupt nicht zu unserem Essensspruch dazu. Und dieser Essensspruch, der ist, wenn man ganz ehrlich ist, ist das eher auf Kindergartenniveau, Buddhismus auf Kindergartenniveau. So ungefähr: Seid gut und tut nichts Böses. Und das ist auch der Grund, weswegen wir das nicht auf Deutsch rezitieren, sondern nur auf Japanisch. Alle anderen Essenssprüche rezitieren wir ja auch auf Deutsch, aber diesen, der ist uns so, ich sag mal, ich will nicht sagen peinlich, aber man müsste zu viel erklären, um das richtig zu verstehen, und deswegen lassen wir ihn lieber die deutsche Übersetzung ganz sein. Aber warum sollte uns das peinlich sein? Zumindest Ho Fuko sagt das doch genauso, nicht? Er sagt es doch auch nicht anders. Denn wenn er sagt, da unser Lehrer heißt, die Augen schließen vor dem Bösen und die Ohren zuhalten und nichts Böses hören und dann und keinen bösen Gedanken Raum geben, dann ist das ja eigentlich nicht viel anders als dieser Essensspruch. Oder habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese drei Affen? Der eine Affe hält sich die Augen zu, der andere die Ohren und der dritte den Mund. Habt ihr diese drei Affen vor Augen? Ich glaube ja. Dann passt das ja auch zu diesem Spruch von Hofoku, der Mönch berichtet. Und wenn ich mir diese Affen vorstelle, dann denke ich als erstes an so einen Menschen, ihr vielleicht auch, jemand, der wegguckt, der weghört, wenn zum Beispiel ein Ausländer in der Straßenbahn angepöbelt wird und sowas. Also jemand, der sich der Wirklichkeit verschließt. Da fragt man sich natürlich, wieso lehrt der Zen-Meister Hofuku sowas? Das kann doch nicht sein. Oder? Der wird doch nicht sowas seinen Schülern empfehlen. Tatsächlich hat Hofuku was ganz anderes gemeint. Er wollte dem offensichtlich unbedarften Schüler helfen, sich im Kloster zurechtzufinden, sich angemessen im Kloster zu verhalten. Und da gibt er ihm ein paar Leitlinien auf den Weg, erstmal so ganz Basis-Leitlinien. Erstmal, schau nicht auf das ungeschickte Verhalten von anderen. Ganz konkret auf unser Session bezogen, der Tipp ist nicht schlecht. Schau nicht auf das ungeschickte Verhalten von anderen. Lass dich nicht von ungeschicktem Verhalten von anderen hier aus der Sangha. Und wir alle verhalten uns mal irgendwann ungeschickt. Lass dich nicht verführen, dich selber ungeschickt zu verhalten. Zum Beispiel, wenn jemand aufs Smartphone schaut, musst du das auch tun. Wenn jemand unnötig redet, musst du das auch tun. Das ist schwierig, wenn das Reden anfängt, dann werden wir ganz leicht verführt, auch mitzureden. Und da ist es ein sehr praktischer Tipp, nicht mitzumachen, nicht hinzuhören, wenn jemand redet, sondern eben nicht auch zu reden. Aber es ist noch viel umfassender, dieser Tipp, auch für unser Session hier. Denke, konzentriere dich auf deinen Geist und beschäftige dich nicht mit dem, was andere tun. Beschäftige dich mit dich, mit dem, was in dir vorgeht und nicht, was zum Beispiel der Zen-Meister vielleicht falsch macht oder der Jockey oder irgendwie, sondern bleib bei dir. Konzentriere dich auf dich und beschäftige dich nicht mit dem, was andere tun. Und weiter sagt Hofuku, Ohren zuhalten und nichts Böses hören. Da wir natürlich hier im Session uns ja, wie ich eben schon sagte, hoffentlich alle an Schweigen halten, kann man das natürlich hier nicht so gut üben, aber im Alltag kann man das sehr gut üben. Wie oft hören wir solche Aussagen wie, die Menschen sind im Grunde schlecht oder die denken doch alle nur ans Geld oder alle Politiker, denen ist nicht zu trauen und so weiter und so weiter. Ich glaube, ihr kennt alle diese Sprüche, diese ganzen pessimistischen Reden von anderen Leuten und auch da sollten wir nicht hinhören und uns nicht mitreißen lassen, sondern wirklich bei uns bleiben. Und uns nicht von Negativismus, und ich finde, wir haben hier genügend Negativismus und Pessimismus in unserer Welt, um da noch extra hinzuhören. Und natürlich geht es auch ums Tratschen. Ja, tratschen. Wie oft tratschen wir? Ich habe da ein ganz aktuelles Beispiel. Eine vertrauenswürdige, wirklich vertrauenswürdige Freundin erzählt meiner Frau, das buddhistische Zentrum XY wird an eine Ayurveda-Gruppe verkauft. Das habe ihr ein Sangha-Mitglied von dieser buddhistischen Zentrum mitgeteilt. Meine Frau berichtet mir das und ich erzähle das meinem besten Freund. Und dieser beste Freund, der hat nun, ich erzähle ihm das deswegen auch, weil dieser beste Freund nämlich gerade plant einen längeren Aufenthalt in diesem buddhistischen Zentrum. Und der ruft dann natürlich an und sagt dann so, ich will da länger bei euch wohnen, aber sag mal, wie lange geht das denn noch bei euch? Menno hat mir gesagt, dass ihr nächstes Jahr dicht macht. So, und da sehe ich schon ein Lächeln von jemandem hier im Raum. Weil natürlich könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich schief gegangen, weil die wussten gar nicht, wovon er redete. Und das ist wohl offensichtlich so eine typische stille Post gewesen. Irgendjemand es gab mal diese Ayurveda-Gruppe hat wohl offensichtlich das Interesse gezeigt. Daraus wurde dann, die wollen uns kaufen. Daraus wurde dann, das ist verkauft und ist alles klar. Und ich musste dann beichten, dass ich dann das vierte Sila nicht ganz hundertprozentig befolgt habe. Und was ist das vierte Sila? Ich will das jetzt ein bisschen ausführlicher komplett vorlesen, damit euch allen, ich glaube nicht alle kennen diese komplette Fassung von dem vierten Sila in der Fassung von Thich Nhat Hanh, die sehr gut ist, die wir hier im Zen-Kreis auch benutzen. Dieses vierte Sila, ich lese das mal umfassend vor, damit ihr wisst, wie tief das geht. Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsame Rede und durch die Unfähigkeit, anderen zuzuhören, entsteht, gelobe ich, liebevolles Sprechen und aufmerksames, mitfühlendes Zuhören zu entwickeln, um meinen Menschen Freude und Glück zu bereiten und ihre Sorgen lindern zu helfen. In dem Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Schmerz hervorrufen können, gelobe ich, wahrhaftig und einfühlsam reden zu lernen und Worte zu gebrauchen, die Selbstvertrauen, Freude und Hoffnung fördern. Ich bin entschlossen, keine Information weiterzugeben, ohne ganz sicher zu sein, dass sie der Wahrheit entspricht, und nichts zu kritisieren oder zu verurteilen, worüber ich nichts Genaues weiß. Ich will keine Worte gebrauchen, die Hass oder Zwietracht sehen oder zum Zerbrechen von Familien und Gemeinschaften führen können. Ich will mich stets um Versöhnung und um die Lösung von Konflikten bemühen, so klein diese auch sein mögen. Warum ich das jetzt so ausführlich erwähne, als Beispiel für buddhistische Verhaltensempfehlungen für die Silas. Ihr werdet nachher noch sehen, warum ich das mal als Beispiel gebracht habe. Aber zurück zum Koan. Was sagt Hofuku noch? Und er sagt noch, dass wir das Denken einstellen und keinem bösen Gedanken Raum geben sollen. Heute im Session, für unser Session bedeutet das zum Beispiel, böse Gedanken sind natürlich schwierig zu verstehen, aber böse Gedanken für unser Session bedeutet einfach, wenn negative Gefühle wie Wut, Hass, Missgunst, Ärger oder so etwas in mir auftauchen, aufsteigen, dann nähre ich diese Gefühle nicht noch zusätzlich. Ich gebe ihnen nicht noch Zunder. Das heißt nicht, dass ich sie unterdrücke. Ich beobachte sie nur, aber ich fördere sie nicht noch. Das heißt nicht, dass wir im Gegenteil uns besonders in positiven Gefühlen üben und in diesen schwelgen sollen, in positiven Gefühlen. Aber positive Gefühle wie Liebe, Zuneigung, Mitgefühl, die sind nicht ganz so ein großes Problem wie negative Gefühle auf unserem Zen-Weg. Denn negative Gedanken, das haben wir schon genug. Und die hindern uns in unserer Entwicklung mehr noch als positive Gedanken. Zum Beispiel, ich entdecke bei mir immer wieder diese, vielleicht kennt ihr das auch, ich entdecke bei mir immer wieder diese Lust an negativen Nachrichten. Was nun Trump schon wieder Schreckliches gemacht hat und solche Dinge. Das lese ich immer mit einem gewissen Genuss und dann frage ich mich, warum tue ich mir das eigentlich an? Eine andere Schwäche, die ich nicht so ausgeprägt habe, aber andere vielleicht, das ist dieses, sich zum Beispiel manche Tatort-Krimis, die nun wirklich von Kinderschändung und was ich nicht alles handeln, sich die nun unbedingt reinziehen zu müssen am Fernsehen oder irgendwelche Thriller mit ganz schrecklichen Sachen zu lesen oder wie die Welt zugrunde geht an irgendwelchen Killertierchen, die irgendwie ihr Überhand nehmen oder sowas. Dass man sich da alles an negativer Energie reinzieht, muss das wirklich sein? Also es sind ziemlich praktische Tipps von Hufoku, die wir auch gebrauchen können. Und auch diese drei Affen, von denen ich eben gesprochen habe, die sind, manchmal ist auch noch ein vierter Affe dargestellt, in China und Japan und in asiatischen Ländern. Der vierte Affe, also die Affen halten sich ja einer Augen zu, Ohren, Mund und der vierte Affe hält sich dann noch die Hand vor dem Hara. Die sind auch anders gemeint, als wir es im Westen oft verstehen. Da geht es nicht darum, wegzuschauen vor allem Möglichen, sondern es geht darum, Konfuzius hat das aufgestellt in seinen Diskurs über das Wesen der Sittlichkeit. Darauf beziehen sich diese Bilder von den drei Affen. Also Konfuzius sagt, was nicht dem Gesetz des angemessenen Verhalten entspricht, darauf schaue nicht. Was nicht dem Gesetz des angemessenen Verhalten entspricht, darauf höre nicht. Was nicht dem Gesetz des angemessenen Verhalten entspricht, davon rede nicht. Das sind die drei Affen. Toll finde ich auch an dieser Formulierung von Konfuzius, Gesetz des angemessenen Handeln. Das finde ich viel, klingt viel zen-mäßiger, obwohl Konfuzius natürlich gar nichts mit Zen zu tun hat. Das klingt viel zen-mäßiger als dieses von Hofuko mit diesem Gut und Böse. Man muss das verstehen. Hofuku meint das für einen Zen-Anfänger, einen Mönch, der offensichtlich erst kurz in dem Kloster ist. Und dieser Mönch, der nimmt das nun für eine zentrale Aussage von Hofuku. Und damit liegt er falsch. Es ist natürlich keine zentrale Zen-Aussage, es sind gute Tipps, aber die zentrale Zen-Aussage ist anders. Und deswegen reagiert der Zen-Meister Jisu natürlich auch darauf. Und sagt dann, ich verlange nicht, dass du die Augen schließt. Und trotzdem siehst du nichts. Ich verlange nicht, dass du die Ohren zuhältst. Und dennoch hörst du nichts. Und ich verlange nicht, dass du das Denken aufgibst. Und doch entsteht kein Gedanke. Das klingt doch so richtig zen-mäßig. Man versteht es am Anfang nicht, es klingt paradox, muss also zen sein. Und man muss sich natürlich fragen, was bedeutet denn das? Was ist denn damit gemeint? Du siehst nichts oder du hörst nichts und es entsteht kein Gedanke. Natürlich sehen wir immer etwas, auch beim Sazen. Und wenn es nur die Bodendielen vor uns sind, irgendwelche Holzmaserungen in diesen Bodendielen. Genauso hören, spüren und denken wir etwas. Aber wenn wir lange meditieren und nur einatmen, ausatmen und aufrecht sitzen, nur das, nur aus einatmen, ausatmen, sitzen, dann können wir eine feine Veränderung bei uns wahrnehmen. Nämlich, wenn wir etwas hören, sehen, spüren und auch denken, dann beziehen wir das alles nicht immer automatisch auf uns. Wir ordnen nicht gleich alles, was wir sozusagen wahrnehmen, unseren Sinnesorganen, und wenn es auch das Denkorgan ist. Wir beziehen das nicht immer alles in unser Koordinatensystem ein. Wir ordnen das nicht gleich in dem Koordinatensystem ein. Und unser Standardkoordinatensystem, das haben wir seit dem Trotzalter mit 3 Jahren, da haben wir so ein Koordinatensystem. Dem bewegen wir uns leider fast immer. Und das ist natürlich im Zen-Sinne mal aus diesem Trotz-Koordinatensystem herauszukommen. Und das kennt nämlich nur 4 Dimensionen: Ich, meins, mir und ich. So, und es kann uns und es wird uns gelingen, kleine Situationen bei der Meditation, wo wir auf einmal nicht mehr alles darauf beziehen, nicht immer nur in dem sind, sondern wir sind einfach dann auf einmal nur noch hören, nur noch sehen, nur noch denken, aber wir tun da nichts mehr zu, wir geben dem Denken nicht noch Futter. Zum Beispiel typische Situation, wo man sich gern ärgern kann, ist, warum macht dieser scheiß Jiki jetzt schon wieder dieses Fenster auf, die Tür auf? Es ist doch eh kalt genug. Das ist dieses Ich-Denken. Das andere ist, es ist kalt. Fertig. Es ist kalt. Ich nehme Decke. Fertig. Es ist warm, ich nehme die Decke weg. Aber seid nicht frustriert, wenn das nicht sofort klappt. Wenn heute Abend beim Jasa vielleicht, das entscheidet immer der Jiki, vielleicht die Balkontür auf einmal sperrangelweit auf ist und ihr friert, dann denkt mal dran, und wenn ihr euch dann trotzdem ärgert, dann seid nicht frustriert. Wenn ihr also weiter während dieser Sessions überwiegend in der Ich-Welt lebt, dann nehmt euch das nicht übel. Sondern auch da geht es nur darum, das einfach wahrzunehmen. Einfach wahrzunehmen und euch nicht über euch selber zu ärgern, dass ihr vielleicht jetzt in eurer Zen-Übung noch nicht so weit gekommen seid, dass ihr euer Ich hier gemindert habt oder vielleicht sogar verloren habt, was sowieso auf Dauer nicht geht. Aber davon, das wäre ein anderes Thema. Also nehmt das einfach nur wahr. Wenn es euch dagegen mal während der Meditation gelingt, eure Sinneseindrücke zwar vollkommen wahrzunehmen, wie ja auch Jesus sagt, ihr nehmt es alles wahr, aber nicht über sie nachzudenken, über die Sinneseindrücke. Oder wenn ihr eure Gedanken zwar vollkommen wahrnehmt, denn es werden immer wieder Gedanken kommen, aber wenn ihr nicht über sie nachdenkt, ihr nicht nachfolgt, dann kann es sich auf einmal auftun, so eine Leere. Eine Leere von Bezug zu euch. Es ist einfach nur da. Und das ist das, was wir die Leerheit nennen im Zen. Und diese Leerheit ist unsere Buddha-Natur. Leer eben von Ich-Bezug. Weil wir nicht in den Kategorien von Ich, Mein, Mir, Mich denken, verhalten wir uns in der jeweiligen Situation angemessen. Oder wie Konfuzius sagt, wir folgen dem Gesetz des angemessenen Verhaltens. Wir folgen einer universellen Ethik, wenn wir in der Buddha-Natur weilen, in dieser Leerheit. Eine universelle Ethik, die das Wohl des Einzelnen nicht über das Wohl des Anderen stellt. Und das kann ganz weitgehend sein und es ist im Buddhismus auch genauso weitgehend gemeint. Es geht bei dem Anderen, das Wohl des Anderen, also man stellt das Wohl, sein eigenes Wohl, nicht unter dem Wohl des Anderen, aber man stellt das Wohl des Anderen nicht über das Wohl von einem selber. Das geht im Buddhismus sehr weit. Denn es ist nicht nur das Wohl der anderen Menschen gemeint, sondern auch der Tiere, Pflanzen und auch Mineralien. Also dass man sich nie über irgendetwas anderes stellt, sondern allen die gleiche Berechtigung zubilligt. Und dann passiert es, dass wir uns, ohne dass wir uns darauf konzentrieren müssen, keinem bösen Gedanken Raum geben. Wie es Hofoko ja empfiehlt. Aber eben, es passiert dann aus uns heraus, aus uns heraus. Quasi automatisch folgen wir dieser universellen Ethik. Und das ist das, was Huineng meint, wenn er sagt, denke weder gut noch böse. In diesem Augenblick, wo ist dein wahres Selbst? Wo ist die Leerheit von Ich-Bezug? Die neurowissenschaftliche Forschung, ich habe das neulich in der Zeit zufällig gelesen, da war ein großer Artikel drin, die neurowissenschaftliche Forschung, das sind verschiedene Forschungsrichtungen, die hat in aktuellen Untersuchungen gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig meditieren und Achtsamkeit im Alltag üben, sich wesentlich sozialer als andere verhalten. Das hat man in bestimmten Tests festgestellt. Ist auch kein Wunder, weil wir nämlich durch die Meditation und durch achtsames Leben natürlich unsere Buddha-Natur, ich will nicht vielleicht sagen freischaufeln, schaufeln sie frei, oder zumindest wir kommen näher dran an unsere Buddha-Natur. Und dann können wir natürlich, dann entwickelt sich ja von selbst unsere natürliche Neigung zu Mitgefühl, zu Güte, zu Liebe, allumfassende Liebe, wie man es auch nennen mag. Das kommt von selber. Leider gelingt es uns nicht ständig, diese Leerheit umzusetzen. Oder besser gesagt, die meiste Zeit leben wir in unserer Ich-Welt. Wir erleben die Umgebung durch unsere Ich-Brille. Zum Beispiel beim Kind hin, ganz praktisch hier. Warum muss der vor mir so chaotisch laufen? Dann kann ich meinen Schritt doch gar nicht darauf einrichten. Dauernd muss ich anders laufen, weil der so. Das sind so ganz kleine Beispiele aus dem Session, wo man sich ärgern kann. Und ich glaube, im Alltag fallen euch genügend Beispiele an, wo wir unseren Ich-Bezug schön ausleben. Wir verlieren dann eben unsere Leerheitsspur. Oder wie es in einem Gedicht heißt, Wutanfall. Was in mich fuhr, frag ich mich nur. Buddha-Natur lief aus der Spur und geht auf Tour, ist wohl auf Kur. Wenn also unsere Buddha-Natur gerade auf Kur ist, Rehabilitationskur vielleicht, dann brauchen wir die buddhistischen Verhaltensempfehlungen. Die Silas, die können uns wieder an diese Leerheitsspur erinnern, an unsere Buddha-Natur. Wir befolgen diese Silas also nicht aus einer religiösen Überzeugung heraus, sondern aus dem Wissen heraus, dass unsere buddhistischen Verhaltensempfehlungen nur das vorwegnehmen, was sowieso in uns schlummert. Es ist sowieso da, wir verschütten es nur ständig. Und die Silas helfen uns dann, uns daran zu erinnern, an unsere Buddha-Natur, an unsere Neigung zu Mitgefühl, Güte und allumfassender Liebe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.